willkommen zum Spinn- und Strick-Podcast Die urbane Spinnstube aus Berlin. Ich bin die Distelfliege und mein bürgerlicher Name ist Ziska. Und ich werde für euch heute ein bisschen übers Stricken reden, übers Spinnen, über urbane Selbstversorgung. Und dann habe ich wieder das Übliche, was ich gerade toll finde, und ein Teechen. Dann legen wir gleich mal los mit Housekeeping. Die Anfangsmusik habe ich aus der Loop-Bibliothek entnommen, die bei meinem Aufnahmeprogramm GarageBand mit dabei ist. Und es heißt Travel. Ich finde es sehr schön, so ein bisschen angeklesmert. Ja. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei euch für die Kommentare zur letzten Folge und für die nette PN auf Ravelry und für die nette E-Mail, die ich gekriegt habe. Ihr wisst schon, wer ihr seid. Und dann habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich in der Blogschau der Mädchenmannschaft unter mädchenmannschaft.net erwähnt wurde mit meinem letzten Podcast. Super. Das ist ein feministisches Blog, das ich wahnsinnig gerne lese. Und klar, da freue ich mich total, wenn ich da vorkomme. dann aus der Podcast-Welt. Die Fiber Pirates hat schon wieder eine neue Folge rausgebracht. Sie ist sehr aktiv. Also letzte Woche habe ich schon mal über ihre letzte Folge geredet, über strickende Männer, und die jetzt hat sie eine neue Folge gebracht mit dem Thema Workshop-Planung, weil sie wohl einen Workshop gibt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die Folge anzuhören. Dafür habe ich Susannes Tour de Vlies-Folge gehört und fand die toll. Ja, das war's vom Housekeeping und dann geht's weiter mit dem Stricken. Ja, zum Stricken habe ich nichts Neues zu berichten. Hier ist immer noch das volle Sommerloch angesagt, beziehungsweise also Handarbeitssommerloch. Ich habe auch wieder wie immer und wie beim letzten Mal wenig Zeit. Ich habe total viel zu tun auf der Arbeit, die Urlaubszeit und so weiter und so fort. Dann ist es, Wetter ist ziemlich heiß und gewitterig die letzten Tage. Und da war ich dann manchmal echt ein bisschen, na, ich hole gerade alles so nach. Ja, ich versuche mehr Saxophon zu üben. Dann will der Körper noch mit Sport bespaßt werden, damit er nicht erschlafft. Und ich stricke die Socken von Manuela Burkhardt, Schneekoppe, von denen ich, glaube ich, schon seit 5 Wochen erzähle. Und von denen ich bis jetzt deswegen nur 4-mal erzählt habe, weil ich 2 Wochen Podcast-Pause gemacht habe. Sonst hätte ich davon bestimmt 6-mal erzählt. Die machen schon Spaß, aber ich bin halt gerade irgendwie wenig am Stricken. Ja, jetzt habe ich auch bald Urlaub, noch eine Woche. Und dann geht's nach Österreich in die Berge. Und da frage ich mich halt, was nehme ich denn mit zum Stricken? Wahrscheinlich die Socken, die wahrscheinlich bis dahin immer noch nicht fertig sind. Ja, meine lieben Eltern, mit denen ich den Urlaub verbringen werde, haben sie mir einen Flug gezahlt, obwohl ich eigentlich denke, Inlandsflug ist total unökologisch, das hätte man auch mit der Bahn fahren können, dauert zwar Stunden um Stunden, aber ja, das, also Fliegen ist eigentlich echt eine Sauerei. Na gut, jetzt habe ich schon mal diesen Flug, und weil die Flieger sich immer so haben, kann ich eigentlich nicht groß so alles mitnehmen, was ich will. Ich will am liebsten auch nur Handgepäck dabei haben, und dann Ist so ein kurzes Knit pro Holznadelspiel, glaube ich, schon das Richtige, um mitzunehmen und dann halt auch Socken zu stricken. Und dann halt die aktuellen Socken und vielleicht ein Beutel aus meinem Korb mit dem selbstgemachten Sockenclub ziehen und das dann auch mitnehmen. Ja, das denke ich so, werde ich dann wohl tun. Beim Spindel mitnehmen weiß ich auch nicht. Diese haben ja eigentlich, sind ja aus Holz und so. Allerdings bin ich mal vor Gericht gewesen oder halt ja zu ins Gerichtsgebäude reingegangen. Innerhalb der letzten 3 Jahre war das sogar. Und da hatte ich eine Spindel dabei, die auch mit einem Holzwirtel, einem 8 mm Holz, Rundholz als Schaft und einem Haken, eine Kopfspindel war das. Und unten war sie mit einem Bleistiftspitzer angespitzt worden und die wurde mir dann halt echt unten bei der Sicherheitskontrolle im Erdgeschoss wurde mir die Spindel abgenommen, so dass ich echt denke, halt, was ist denn hier los? Und dann mich frage, was ich dann wohl im Flugzeug oder am Flughafen, wie man da mit Spindeln umgehen würde. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich hatte mal eine Spindel dabei, das war eine Fußspindel, die war dann halt einfach ein Holzstab und eine Scheibe, die man dann zusammenstecken kann. Und auch ohne Spitze. Naja, eigentlich würde ich mir schon gerne was zu spinnen, eine Spindel mitnehmen. Ach, eigentlich dürfte das nicht so das Problem sein, würde ich mal meinen, wenn man. Naja, aber gut. Ach, diese Fliegerei. Tja, sollte man eigentlich eh nicht machen. Ah, ich fahre ja immer nach den Sommerferien in Urlaub, weil ich ja ohne Kinder und so muss man die Schulferien den kinderreichen Kollegen überlassen zum Wegfahren und selber dann halt danach fahren. Aber ist ja dieses Jahr, die Sommerferien sind so früh gewesen, dass ich trotzdem noch im Sommer wegkomme. Ja, ich glaube, das war es mal wieder vom Stricken. Nichts Interessantes da gewesen. Und dann, ja, geht's weiter mit dem Spinn. Ich habe gerade mit auf der Spindel immer noch mein Extremlace-Garn Merino Sisal, das ich auf dem Leipziger Wollefest von Frau Bo aus Po gekauft habe. Bin jetzt im letzten Viertel, also ich habe 75 von 100 Gramm versponnen und bin bei den letzten 25 Gramm angekommen. Und die ziehen sich aber hin, weil ich auch gerade wenig spinne. Obwohl, so wenig spinne ich eigentlich auch wieder nicht. Ich habe von der Yayasis, die ihre Seite heißt fiberspace.de und sie macht auch die Gruppe Berlin Spinnt bei Ravelry, also die Chefin von meinem Spinntreff sozusagen. Die hat mir zum Geburtstag ein Zopf handgefärbtes Corydale geschenkt von sich. Und den habe ich in der letzten Woche versponnen und gezwirnt zu einem so ungefähr sockenwollstarken Garn. Zweifach gezwirnt und ich möchte daraus eine Traveling Woman Shawl machen. Irgendwann, die Queue ist ja 100 Kilometer lang bei mir. Ja, dieser Traveling Woman Shawl, der erfordert so 800 Meter Garn und ich habe wahrscheinlich nur 300 bis 400 Meter irgendwo dazwischen. Der Zopf war auch nur 90 Gramm schwer, also keine 100 Gramm. Also ich rechne eher so mit 300 Metern. Und dann bräuchte ich eigentlich noch 500 Meter. Und ich habe kein Corydale-Faser mehr. Jetzt müsste ich, ja, ich habe beim Überlegen, ich habe jetzt hier noch so einen handgefärbten Strang Merino und der passt halt farblich ganz schön. Aber die Merino-Wolle ist schon feiner und mehr, hat mehr Kräuselung als die Corydale. Und ich weiß nicht, ob das so von den Garneigenschaften danach harmoniert und ob das dann in dem Tuch sehr bemerkbar sein wird. Aber ich hätte schon Lust, die beiden zusammen zu verwenden. Und dann bräuchte ich theoretisch nochmal Fasern, weil auch mit dem Merino und dem Corydale wird es auch nicht ganz reichen. Für das Tuch braucht man wahrscheinlich zweimal 100 Gramm Sockenwolle und ich würde dann, ja, ich habe glaube ich dann einen Tick weniger als 200 Gramm Garn und es wird wahrscheinlich auch einen Tick weniger Lauflänge haben wie die gekaufte Sockenwolle. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Rumgrübeln, vielleicht ergibt sich da ja auch was. Ja, ansonsten vom Spinnen habe ich kein, also ein allgemeingültiges Thema habe ich heute nicht so vorbereitet wie so über Techniken oder so. Ich könnte noch erzählen davon, dass ich gerade nach einem Schacht Reeves Saxony Spinnrad geifere. Das sind so handgemachte Edel Spinnräder in der sogenannten Ziegenbauform mit 30-Inch Durchmesser Schwungrädern. Und das wären dann so, also 30 mal 2,54. Das wären dann mindestens 75 cm Durchmesser des Rad. Und es sollen wohl super tolle Räder sein. Ich hatte noch nie das Glück, an einem solchen Rad zu spinnen. Und ich geifere deswegen danach, weil ich habe jetzt so das Henke-Spinnrad. Das ist ja so ein sogenanntes Bockrad. Und das ist einfädig mit Flügelbremse. Und ich habe schon eigentlich schon länger Lust auf ein zweifädiges Spinnrad und halt auf diese Ziegen, die mir von der Bauform halt wirklich gut gefallen haben. Und weil ich grundsätzlich finde, dass es sich nicht lohnt, zu sparen und günstige Sachen zu nehmen, wenn man zum Beispiel das lange benutzen will und dann letztendlich nicht glücklich damit wird, dass man Geld gespart hat und dann aber unterm Strich nicht sein Traumrad genommen hat, dann sollte man halt lieber länger sparen und dafür halt auch sein absolutes Traumrad sich holen und damit dann halt für immer glücklich werden. Das ist jedenfalls meine und nicht nur meine Philosophie. Und genau, deswegen dachte ich, wenn schon Ziegenrad, dann eben dieses Schacht Reeves Saxony Spinnrad. Und da war ich dann halt so weit, dass ich bei Wolletraub angerufen habe und weil die eins im Programm haben, um zu fragen, wie es aussieht, wenn man das bekommt und wieder jeglicher Erwartung damit total unglücklich ist und das Rad nicht mag, ob man das dann halt auch wieder zurückschicken kann. Weil ich glaube ja schon, dass man Spinnräder, bevor man sich die kauft, unbedingt probespinnen soll, können sollte. Weil halt oft ja das Spinngefühl ein ganz anderes ist, wie man sich das so vorher vorgestellt hat. Ja, und das kann ich ja bei dem Schacht Reeves Saxony Spinnrad nicht. Also wenn hier jemand zuhört aus Berlin oder nicht allzu weit davon weg, der ein solches Rad hat, ich würde mich wirklich total drum reißen, so ein Rad mal live sehen zu können und daran spinnen zu dürfen. Ja. Also ich rief dann sogar an bei Wolletraub. Ich habe mich schon wieder, also beim Spinnen, ich spinne hier nebenbei an meinem Lace Garn. Und beim Spinnen Beim Spinnen verfalle ich manchmal in so einen Dämmerzustand und dann rede ich und schläfe mich dabei selber ein und dann weiß ich nicht mehr, wie der Satz, wo ich war. Also ich rief dann an bei Wolletraub und da kam dann so eine AB-Ansage, dass die wegen krankheitsbedingt wäre Wolletraub bis einschließlich Freitag, den 3. August geschlossen. Also es war gestern. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, müsste ich halt ein anderes Mal anrufen. Und dann habe ich schon wieder gedacht, ach, das Schachtweaves, wieso brauche ich sowas? Ich habe ein tolles Spinnrad. Ich spinne sowieso hauptsächlich aufs Spindeln und es ist wirklich sehr teuer. Es kostet 1300 irgendwas Euro. Also für was man eigentlich nicht braucht, ist das doch total der Irrsinn. Ich sollte erstmal mein Henkis-Spinnrad aufrüsten lassen mit dem Schnellspinnkopf. Also rufe ich Henkis an und da ging niemand ran und ich hatte es diese Woche schon mal versucht anzurufen. Ich glaube, vielleicht sind die im Urlaub oder ich erwische mal eine blöde Zeit. Auf jeden Fall werde ich dann, glaube ich, erstmal mein Henkis nachrüsten mit dem Schnellspinnkopf. Und dann ist es zumindest, hat es da eine Geschwindigkeit von 17 zu 1, also die Übersetzung. Und das ist schon mal ganz ordentlich. Also ich glaube, alles über 15 zu 1 ist völlig okay. Wenn man schickes, dünnes Lace mit langem Auszug spinnen will, dann sitzt man wirklich nicht lange dran und hat den erforderlichen Drall im Nu zur Verfügung. Ja, das war dann soweit von mir und dem Spinnen zurzeit. Und dann geht's weiter mit der urbanen Selbstversorgung, wo ich jetzt mein Spindel eigentlich weglegen muss, weil ich da war ich mir da was zu aufgeschrieben habe und das wollte ich dann so ein bisschen vortragen und da muss ich jetzt meine Notizen nehmen. So, die urbane Selbstversorgung. Ich bekam eine Mail von Murmansk. Letztes Mal habe ich ja über dieses Saatguturteil des Europäischen Gerichtshofs gesprochen, also nicht wirklich erschöpfend, weil ich auch schlecht vorbereitet war. Ich habe eigentlich dann nachher noch mal kurz was nachgelesen dazu und habe in den Shownotes noch mal den Sachverhalt aufnotiert. Jedenfalls schrieb mir Murmansk eine E-Mail, dass sie das sehr interessant findet mit diesen Saatgutgeschichten und ob ich denn, wie ich denn die Vandana Shiva finde, die sie total gut findet und ihre Bücher und Interviews total klasse findet. Und sie hat sich halt gewundert, warum die bei mir noch gar nicht vorkam im Podcast. Und ich habe mich eigentlich auch so, ja, ich habe die jetzt nicht absichtlich weggelassen, aber auch nicht. Ich habe tatsächlich von Vandana Shiva noch kein Buch gelesen, was eigentlich eine sträfliche Sache ist, denn sie ist sehr, sehr einflussreich und maßgeblich in der, sagen wir mal, Ökologie und Landwirtschafts- und Selbstversorgungs- und Ernährungssouveränitäts- und Saatgut-Politik-Ecke. Und ja, ich habe von ihr schon einiges gehört und jetzt will ich dafür sorgen, dass ihr auch was von Vandana Shiva hört. Genau, und da fange ich jetzt einfach mal mit an. Vandana Shiva feiert dieses Jahr am 5. November ihren 60. Geburtstag. Sie kommt aus Indien und wurde im Bundesstaat Uttar Pradesh geboren. Oder UP, wie die Leute in Indien dazu manchmal sagen. Und sie ist eine indische Quantenphysikerin, Doktor der Philosophie und Umweltschützerin. Also Vandana Shiva ist seit den 70er Jahren politisch aktiv und sie wurde nach ihrer Universitätslaufbahn oder halt anstatt dann in die Forschung zu gehen, ging sie sozusagen in den Umwelt- und Aktivismus und verbindet praktisch Umwelt mit Wissenschaft. Sie hat eine Forschungsstiftung für Wissenschaft und Ökologie gegründet, deren Ansatz es war und ist, mit der Bevölkerung und sozialen Organisationen zusammenzuarbeiten. Das ist der Unterschied zu mancher anderer Wissenschaft, die sozusagen im Elfenbeinturm ihre Theorien macht oder ihre Messungen vornimmt. Und es gibt aber auch wissenschaftliche Organisationen, die mit den Anwendern dieses Wissens oder den späteren Anwendern des Wissens zusammen Dinge entwickeln. Und so wie ich das verstanden habe, ist Vandana Shivas Institut beziehungsweise ihre Forschungsstiftung eine dieser Organisationen. Ich habe mal selber, ich war mal auf so einem Bäcker-Bäuerinnen-Treffen in Südfrankreich und da war auch einer da von so einer Forschungsstiftung, die Saatgut in, weiß ich jetzt nicht mehr genau, in welchem Land das war, ich meine, nee, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber die hat halt mit Kleinbauern zusammen Saatgutsorten entwickelt, die zum Beispiel gegen Dürre resistenter sind als das, was bis jetzt auf dem Markt ist. Und die hat dann praktisch mit bäuerlichem Saatgut gearbeitet und die hat halt praktisch mit den Kleinbauern zusammen bäuerliches Saatgut erhalten, bäuerliche Saatgut Bibliotheken aufgebaut und da haben halt dann sozusagen WissenschaftlerInnen und BäuerInnen gemeinsam für die kleinbäuerliche Landwirtschaft gearbeitet, was halt auch Novum ist, weil man dann halt nicht für zum Beispiel Konzerne wirtschaftliche, noch bessere, noch hightechigere Saaten entwickelt, sondern wirklich mit Kleinbauern für die kleinbäuerliche Anwendung forscht. Das fand ich klasse und Vandana Shiva hat halt auch so eine Stiftung gegründet. Außerdem ist sie die Gründerin von Navdanya. Ich hoffe, ich spreche das jetzt halbwegs richtig aus. Leider habe ich bei Wikipedia keine Lautschrift davon gefunden. Das heißt auf Deutsch Neun Samen. Es ist ein indisches Netzwerk zur Bewahrung der Biodiversität und von bäuerlichem Saatgut. Navdanya errichtete auch 46 regionale Saatgutbibliotheken in Indien. Und die Aufgabe von diesen Saatgutbibliotheken ist es eben, bäuerliches Saatgut zu bewahren und halt aber nicht einfach einzufrieren wie in den europäischen Genbanken, die halt mehr für Saatgutfirmen und für Wirtschaftsinteressen gegründet und erhalten wurden, sondern diese bäuerlichen Saatgutbibliotheken, die enthalten halt sogenanntes lebendiges Saatgut, weil das nicht eingefroren wird, sondern das wird durch Kultivierung erhalten. Und das macht eigentlich auch total viel Sinn, weil kultiviertes Saatgut sich an veränderte Umweltbedingungen immer anpasst. Also Pflanzen wachsen dann sozusagen immer mit und ist es nicht dann so, dass irgendwann eine Sorte Pflanzen aus der Kältestarre geweckt wird und findet draußen eine Umwelt vor, die sich völlig verändert hat, seitdem diese Sorte das letzte Mal angebaut wurde, dann geht alles ein und dann ist ja auch Quatsch. Ja, dann ist halt sozusagen, sind dann halt so lebendige Saatgutbibliotheken und die halt von BäuerInnen für BäuerInnen organisiert werden. Laut eigenen Angaben hat dieses Navdanya-Netzwerk bisher 200.000KleinbäuerInnen geholfen. Außerdem ist Vandana Shiva Gründerin der Universität Bia Vidya Peace für Nachhaltigkeit und Earth Democracy. Es geht da an dieser Uni zum Beispiel um die Themen Menschenrechte in der globalisierten Wirtschaft oder halt Menschenrechte und globalisierte Wirtschaft. Und da klingt es auch schon an, was Vandana Shiva auch berühmt gemacht hat, ist ihre Kritik an der Globalisierung. Sie vertritt manchmal so ein bisschen angelehnt an Gandhi, der sagte zu, also England soll raus aus Indien, sagt sie halt transnationale Multis raus aus Indien. Und sie hatte mal gesagt, dass sie, also gerade diese transnationalen Saatgutriesen wie Monsanto und so, dass die sich in Indien aufführen wie ein Arzt, der einen Kaiserschnitt gemacht hat und sich dann so, und dann behauptet, er hätte auch das Kind gemacht, was er aus der Mutter rausholt. Und ja, das ist in gewisser Maßen ist es auch so, weil diese viele Saatgutfirmen in den Ländern des globalen Südens, wie man so schön sagt, und zum Beispiel auch sehr stark in Indien, traditionelle Nutzpflanzensorten erforschen, sich das Saatgut dann nehmen und es dann als ihr eigenes Patent oder halt als ihre eigene Sorte verkaufen wollen. Und das nennt sich auch zu Deutsch Biopiraterie. Also das sind praktisch diese Firmen, sind quasi die Piraten, die ein Allgemeingut nehmen und sich unter Nagel reißen und dann von allen Leuten dafür Geld haben wollen. Und deswegen vergleicht sie die halt auch mit diesem Arzt, der diesen Kaiserschnitt macht. Ja, dann ist Vandana Shiva noch eine bekannte Ökofeministin, die zusammen mit der, ich glaube, Deutsch oder Österreicherin, mit Maria Mies hat sie zusammen diese politische Strömung geprägt. Dafür ist sie auch schon kritisiert worden, weil dieser Ökofeminismus so ein bisschen Frauen und ihr Verhältnis zur Natur auf eine essentialistische Art und Weise beschreibt. Ich habe das nicht gelesen, ihre ökofeministischen Bücher. Ich wollte den Ökofeminismus, also dieses Buch, was sie mit Maria Mies zusammengeschrieben hat, eigentlich mal lesen, aber bin auch dazu noch nicht gekommen. Jetzt gucke ich mal kurz die Bücherliste bei Wikipedia an, wo sie, also ich habe jetzt das alles so mehr oder weniger, habe ich den Wikipedia-Artikel über Vandana Shiva referiert und jetzt kommt die Bücherliste dran. So, habe ich das überhaupt noch offen? Na toll, ich habe das zugemacht. Warum habe ich das denn geschlossen? Sowas, so ein Quatsch. Vandana Shiva, so, da ist es ja wieder. Bücher, Auswahl, also eine Auswahl von Büchern, die sie geschrieben hat, ist Staying Alive, Women, Ecology and Development von 1989, auf Deutsch Das Geschlecht des Lebens. Und dann gibt es dieses erwähnte Ökofeminismus mit Maria Mies. Dann gibt es das Buch Biodiversität, Plädoyer für eine nachhaltige Entwicklung. Und Biopiracy, The Plunder of Nature and Knowledge. Auf Deutsch Biopiraterie, Kolonialismus des 21. Jahrhunderts. Dann gibt es Water Wars, Privatization, Pollution and Profit. Und auf Deutsch heißt es Der Kampf um das blaue Gold, Ursachen und Folgen der Wasserverknappung. Dann gibt es Stolen Harvest, The Hijacking of the Global Food Supply. Und auf Deutsch heißt es Geraubte Ernte, Biodiversität und Ernährungspolitik. Und also wenn man den Titel, den Englischen, direkt übersetzen würde, wäre es die, ja, das Entführen des, der globalen Ernährungsressourcen. Dann gibt es ein Buch, was ich auch sehr interessant vom Titel finde. Das nennt sich Earth Democracy, Justice, Sustainability and Peace. Und auf Deutsch heißt es Erddemokratie, Alternativen zur neoliberalen Globalisierung. Und dann gibt es noch Soil, not Oil, Environmental Justice in an Age of Climate Crisis. Und zu Deutsch heißt es Leben ohne Erdöl. Ja, da ist der deutsche Titel jetzt auch nicht wieder erschöpfend, so wie der englische, finde ich, den finde ich sehr viel, wie sagt man, aussagekräftiger, und der wäre direkt übersetzt, ja, Scholle statt Öl, Umwelt, nee, ja, Umweltgerechtigkeit in, im Zeitalter der Klimakrise. So, das sind so ein bisschen die Hauptthemen, mit denen sich Vandana Shiva befasst. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch mal ein Buch von ihr lesen. Und bei diesen ganzen Titeln weiß ich gar nicht, mit was ich anfangen soll, weil das klingt alles wirklich sehr, sehr spannend. Gut, ich glaube, dann habe ich jetzt zum Thema urbane Selbstversorgung mal Vandana Shiva vorgestellt als Vorreiterin des globalisierungskritischen Landwirtschaftsaktivismus. Und dann muss ich noch mal kurz nachschicken zu dem, was ich in der letzten Folge gesagt habe über das europäische Gericht mit diesem Saatguturteil, bla bla, da wusste ich nicht genau. Und da habe ich jetzt halt nachgeguckt. Und es handelt sich bei diesem Saatguturteil, das stand auch schon in den letzten Shownotes, aber ich sag's noch mal kurz, falls ihr die nicht gesehen habt. Also, da gibt's in Frankreich so ein bäuerliches Saatgutnetzwerk, so ähnlich wie dieses von Vandana Shiva, das nennt sich Kokopelli. Und die Leute von Kokopelli haben eigentlich schon immer diese seltenen und regionalen alten Sorten erhalten, auch entgegen irgendwie der Legalität. Also die haben praktisch schon immer mit zivilem Ungehorsam und waren immer schon sehr aktiv und so. Und inzwischen haben sie halt auch einen offiziellen Samenhandel. Und da hat dann eine Saatguthandelsfirma geklagt wegen unlauterem Wettbewerb, weil Kokopelli viel mehr Sorten hatte als sie, weil es, was ja auch kein Wunder ist, weil Kokopelli ganz viel von diesen bäuerlichen alten Sorten hat, die gar nicht mehr zu, also die gar nicht zugelassen sind auf dem Markt. Und da hat sich dann eine Handelsfirma benachteiligt gefühlt und Kokopelli verklagt. Und dann hat ein französisches Gericht, glaube ich, gesagt, ja, stimmt, Kokopelli, dass die bauen da Mist, die haben viel mehr in ihrem Programm als diese Handelsfirma. Und weil diese Saatgutsorten halt nicht auch vermarktet werden dürfen, müssen auch die sich dran halten und Schadensersatz zahlen an diese Handelsfirma da. Und dann ging das halt durch mehrere Instanzen und dieses EU, der Europäische Gerichtshof hat das dann aufgehoben und gesagt, nein, das, was Kokopelli macht, ist abgedeckt von der EU-Erhaltungsrichtlinie. Und damit musste Kokopelli keinen Schadensersatz bezahlen. Und jetzt wurde halt dieses Urteil fälschlicherweise von, was weiß ich, Grünen und in bestimmten Zeitungen als Stärkung der Kleinbauern hochgejubelt. Das ist aber nicht so, sondern das Gericht hat lediglich gesagt, dass die Richtlinien, die ohnehin schon existieren und die sehr restriktiv sind und die die Rechte von Kleinbauern auf ihr bäuerliches Saatgut sehr, sehr stark einschränken, dass diese Richtlinien halt einfach weiterhin gelten und dass diese Richtlinien einen geringfügigen Handel mit diesen alten Sorten zulassen, wie den Cocopelli betreibt. Man kann sich aber relativ sicher sein, dass wenn jeder Bauer ein bisschen was anbauen würde von diesen alten Sorten und das offiziell als solches vermarkten würde, dass dann sofort die Behörden einschreiten würden, weil die zur Erhaltung alter Sorten gibt es so eine Marktbeschränkung. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch erzählt. Das heißt, die Sorten werden halt künstlich vom Markt ferngehalten, um eben nicht Konkurrenz zu machen den zugelassenen Sorten. Und dieser vorgeschriebene Marktanteil beträgt meines Wissens 1%. Und es gab in Deutschland eine Roggensorte, die so beliebt war und so gut war, dass Bauern sie in einem Maß anbauen wollten, die den auf dem Markt sich befindenden Roggensorten Konkurrenz gemacht hätte. Und dann hat das Bundessortenamt diesem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt fern verboten, weiter dieses Saatgut im Umlauf zu bringen, weil jetzt schon zu viele Bauern das anbauen würden und das würde dann schon diese Erhaltungsrichtlinie übermäßig strapazieren. Also von daher ist das schon alles sehr restriktiv. Und das war's dann heute von der urbanen Selbstversorgung. Okay, dann kommt, was ich gerade toll finde. Ich finde gerade toll, ich bin dem Konsumismus erlegen. Ich finde gerade toll so Outdoor-Zeug, aber darüber wollte ich heute nicht reden. Ich fahre ja bald in Urlaub und dann wollte ich mir einen schicken Schlafsack kaufen und jetzt lese ich gerade ganz viel über Schlafsäcke und so und mein Down-Schlafsack ist 20 Jahre alt und total komprimiert und so. Vielleicht kann man den nochmal aufarbeiten lassen, da muss ich mal sehen. Was ich aber wirklich gerade toll finde, ist selbst geköchelte Naturkosmetik. Das klang letzte Folge auch schon an, da hatte ich bei Davanda, bei einer kleinen Naturseifensiederin was bestellt und der Antrieb war eigentlich weniger Verpackungsmüll zu haben, also wenig Plastik und so und sie hatte so Cremes in so Tiegelchen, die aussahen wie Glas auf dem Foto. Es sind aber tatsächlich Plastiktiegelchen. Aber das macht jetzt eigentlich nicht so viel, weil es gibt tatsächlich ganz nichts, was ich gefunden hätte, gibt es in Glas. Und da müsste man wirklich tatsächlich selber mal was anrühren und dazu komme ich gerade einfach zur Zeit nicht. Ich bin trotzdem total begeistert von den Sachen, die ich gekriegt habe, weil die total gut riechen und aus halt eben selbst zusammengeschmurgelt sind aus wenigen Rohstoffen. Und die Verkäuferin, ihr Shop heißt halt Sorfa Seiden, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein Bayerisch für Seife Sieden. Und ich habe mir da eine Handcreme mit Limette bestellt und eine Fußcreme mit Rosmarin und Menthol und eine Körperbutter mit Shea-Butter und Melonenduft und eine Papaya-Shampoo, so ein Papaya-Shampoo-Klotz ohne Flasche, also es ist dann so ein festes Haarshampoo. Und dann noch eine handgesiedete Weihrauchseife und jetzt tue ich da mich total in so Wellness-Orgien ergehen und rieche total gut den ganzen Tag und bin davon total begeistert. Und das Tolle ist halt wirklich, ich habe für diese ganzen Sachen zusammen 30 Euro gelatzt. Das ist natürlich immer noch sehr teuer im Vergleich zu so Discounter oder Drogerie. Industrieprodukten, aber für so handgemachte Produkte ist das sehr günstig. Und vor allem, also es gibt ja in Berlin mehrere Shops von dieser Kette, multinationalen, angeblich Handmade-Kosmetikkette Lush oder Lush. Weil, habt ihr bestimmt schon von gehört. Und was ich halt an Lush nicht so toll finde, ist halt, dass die sich so einen Anstrich geben, wir sind so bio, wir sind so frisch, wir sind so handgemacht, und dann halt irgendwie einen Umsatz in einem Ausmaß machen, wo man halt einfach diese Aufkleberchen, wo das Gesicht drauf ist von denen, die das Produkt von Hand angeblich hergestellt haben. Also das spottet diesen Aufklebern Hohn, ja. Also da machen die Millionen und Millionen und wollen halt irgendwie den Leuten, und ich soll halt denen abnehmen, dass irgendwie in so einer kleinen Seifenküche da die Leute von Hand das machen. Also, naja, macht, wenn ihr meint, aber ich bin da, ich finde, das sind zwei Dinge, die schlecht zusammenpassen. Ich kann mir die nicht so zusammen vorstellen. Und das andere ist, dass sie halt sich so sagen, fresh organic, das heißt eigentlich frisch und bio in Deutschland. Und ich glaube, in der EU dürfen sie das nicht, weil da das EU-Recht sagt, wer bio mit bio wirbt, der muss auch zertifiziert bio sein. Deswegen machen sie das nur in der Schweiz, weil die Schweiz ist nicht in der EU. Also in der Schweiz wird den Leuten erzählt, dass das bio ist und hier nicht mehr. Und ich denke auch, dass bei den Preisen, die die haben, ist jedes Bioprodukt günstiger. Und wer wirklich so eine große Firma ist und so tut, als wenn er Bio wäre, der kann auch wirklich eine Zertifizierung bezahlen. Also finde ich schon, dass man das können sollte. Also das, und weil die das halt einfach nicht machen. Als wirklich große Firma, wenn es kleine Firmen nicht wollen, so zertifizieren lassen, weil sie sich's nicht leisten können, finde ich das völlig verständlich. Aber als so eine große, reiche Firma sollte man sich einfach die Kohle reinstecken und sich ein Biozertifikat holen, wenn man damit schon wirbt, finde ich halt. Ja, also ich bin ganz glücklich, dass ich mit meiner Bestellung bei der Wanda schöne, leckere Sachen bekommen habe, die wirklich nicht so künstlich und übertrieben riechen wie dieses Lush-Zeug und die halt nur halb so teuer sind wie dieses Lush-Zeug und die wahrscheinlich tatsächlich handgemacht sind und genauso wenig, mehr oder weniger bio wie Lush. Ja, da bin ich echt total begeistert davon. Also wenn ihr Lush-Fans seid, will ich euch das jetzt nicht unbedingt schlecht geredet haben, aber ich persönlich finde es dafür, dass es so teuer ist, fehlen halt ein paar Leistungen, die also da muss schon mehr dahinter stecken, als irgendwie Parolen auf diese schwarzen Tafeln mit Kreide zu schreiben. Da muss schon auch ein bisschen Taten folgen, finde ich. Ja, dann kommt Teechen. Ich habe einen Wasserkocher geschenkt gekriegt, damit ist das Wasserkochen viel bequemer. Allerdings habe ich jetzt, heute ist echt viel Öko drin. Auf utopia.de habe ich gelesen, dass ein Wasserkessel auf dem Gasherd ökologischer ist als ein mit Ökostrom betriebener Wasserkocher. Und auf einer anderen Seite habe ich gelesen, dass es ungefähr gleich öko ist. Von daher brauche ich eigentlich den elektrischen Wasserkocher nicht. Ich trinke gerade Blutorangenfrüchtetee von Bohea, meinem Kiez-Teeladen, und finde es total klasse, weil der so säurearm und mild ist und trotzdem so richtig orangig, fruchtig und überhaupt nicht künstlich schmeckt dabei. Finde ich total spitze. Und ich glaube, das war's dann auch schon von der heutigen Folge. Ich habe ja auch jetzt, naja, dreiviertel Stunde vielleicht mit rausgeschnitten, ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören und ich hoffe, ich habe für euch das nächste Mal mehr vom Stricken und Spinnen und auch mal wieder so ein Technikthema übers Stricken und Spinnen, was allgemeines Interesse weckt und nicht nur Sommerloch. Und wünsche euch eine faserverrückte Zeit und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn ich nächstes Wochenende nicht schaffe zu podcasten, dann müsst ihr 3 Wochen warten, weil ich dann im Urlaub bin. Und falls das so ist, dann wünsche ich euch einen schönen Spätsommer. Bis dahin, einen schönen Spätsommer. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.